Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Es könnte sein, dass der Name Petro Pascal in dieser Episode mehr als einmal fallen wird. Deshalb direkt das Ablenkungsmanöver. Alex, was war oder vielleicht ist immer noch dein Lieblingsdinosaurier?
Bin da, glaube ich, im Alter von 5,5 Jahren stehen geblieben und sage T-Rex.
Okay, der absolute Klassiker.
Nee, aber es ist tatsächlich, glaube ich, eher der mit den... Der das Gift spuckt mit der netten Halskrause, dessen Namen ich mir nicht merken kann.
Ah, mit dem Fächer, ja.
Yeah.
Warum? Weil giftspuckend? Steckt da irgendwas charakterlich in dir auch?
Ich glaube, ich assoziiere ihn einfach mit dieser großartigen Szene, die irgendwie verstörend lustig war aus Jurassic Park 1. Und es ist irgendwie einfach hängen geblieben und gefühlt auch immer mal so ein Running Gag tatsächlich hier in meinem Dunstkreis.
Ja, das ist nicht schlecht. Ich überlege auch immer und denke dann immer so, ich finde Raptoren eigentlich ganz cool. Die sind so schnell und flink. Aber leider auch sehr tödlich, wenn man jetzt ein Zuhause hätte. Ich glaube, ich sehe da Parallelen zu Katzen. Außer, dass sie jetzt tödlich sind, bin ja eher so ein Katzenmensch, aber I don't know. Das war schon ein krasser Teaser jetzt in die Trailer-Section und du hast ja gerade auch schon einen Deep Dive gemacht in deine Kindheit. Deswegen, es dauert aber noch eine Weile, bis wir da hinkommen. Davor haben wir noch ein paar interessante News und natürlich unsere Releases. Magst du da schon einen Hinweis geben, was du da heute thematisch noch im Sack hast?
Keine Ahnung, würde ich nicht zu vorgreifen, aber ja, es wird vielleicht auch einigermaßen wild.
Okay, na gut, dann würde ich sagen, ja, sonst noch irgendwelche Gemütszustände wie beim letzten Mal gebrechen oder meckern übers Wetter oder wollen wir einfach mal hier flott in die Sendung
starten? Das kann
jeder
rauskriegen, wenn wir ja das Intro offiziell beginnen, glaube ich.
Okay, gut, dann machen wir es offiziell. Ich sage, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, und jetzt hat das Intro, glaube ich, sehr, sehr vollmundig diverse Dinge versprochen. Ich glaube, also zum einen wurde mir versprochen, dass in den nächsten, ich sage es mal lose, 60 Minuten der nächsten Stunde meine Kindheit aufgearbeitet wird vielleicht. Mal gucken, ob diese Anforderung erfüllt wird. Und ich habe gehört, wir haben das Potenzial, dass im Intro gegebenenfalls man rantende alte Männer hat, die sich über optional und oder andere Dinge, aber auch vor allem über das Wetter beschweren werden. Von daher bin ich sehr gespannt und sage Hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny.
Dankeschön, Alex, für diese wie immer überaus charmante Anmoderation. Und ich kann dich da voll unterstützen. Ich habe letztens nochmal in unsere Podcast-Statistiken geguckt. Ich glaube, so dieser Hauptpegel-Ausschlag in der Statistik liegt bei weißen Männern zwischen 30 und 40 Jahren.
Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Und ist das schon offiziell alt? Weil gefühlt kam ich mir gerade vor, als würde ich mit dir irgendwie in so einer Loge sitzen, so in Muppet-Form. Wo heblich auf die anderen runtergucken und die ganze Zeit nur meckern.
Ja, ein bisschen saß ich aber gerade mit dir auch Hand in Hand im Sandkasten und habe die Dinosaurier rausgeholt und irgendwas gebaut. Und das war, glaube ich, fast auch wieder schon ein Fehler, weil im Kopf habe ich jetzt nur noch.
Es gibt Schlimmeres, glaube ich.
Ja, das stimmt allerdings.
Zum Einschlafen.
Zum Einschlafen. Lass uns das mal versuchen zu umgehen. In der nächsten Stunde, Alex. Die müssen wir noch durchhalten.
Darauf bezog ich mich ja nicht, aber solche Ohrwürmer bleiben ja oder kommen, um zu bleiben.
Das kann natürlich sein. Aber noch ist die Zeit nicht, Alex, um sich den Schlafi anzuziehen und das Doppelherz noch reinzuballern. Jetzt geht's erstmal hier knackig durch.
Knackig durch heißt, ich soll direkt hier einfach mal auf die Tube drücken und sagen, weiß ich nicht, Schluss mit dem Smalltalk. Lass es zu Reviews kommen oder.
Ja, finde ich eine gute Idee.
Findest du eine gute Idee, okay. So, und da würde ich auch dann direkt einleitend das Wort an dich übergeben, weil du bist wieder der hier eine 1,5 in die Liste eingetragen hat, ich nur mit meiner schlanken 1. Von daher gehe ich davon aus, dass du einen Nachklapp mitgebracht hast. Und die Frage an dich, möchtest du mit der vollen Review starten oder uns erstmal mit einem Nachklapp noch beglücken?
Ja, ich beglücke dich zuerst mit einem Nachklapp. Und zwar habe ich mitgebracht oder noch nachgeholt My Old Ass.
Aha.
Naja.
Da haben wir ja ganz, das habe ich ja letztes Jahr schon mitgebracht, aber noch ganz frisch die Ruckzuck-Review nochmal nachgeschoben auf den sozialen Medien, wie zum Beispiel auf Instagram, Insert Podcast. Und von daher ist es mir jetzt halbwegs präsent wieder. Von daher go for it, ich bin gespannt.
Ja, fand ich gut, dass wir die auch nochmal quasi in die sozialen Medien tapeziert haben. Für alle, die schändlicherweise da noch nicht unserem Account folgen, für die fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Also ist ein Film vom 7. November 2024, kam direkt auf Amazon Prime wieder durch die Hintertür geschlichen. Ist der letzte Film von Megan Park, die hat 2021 The Fallout gemacht. Du hast schon in einer der letzten Ausgaben viel darüber gesagt, oder alles. Auch Replacer spielt mit Macy Stella. Und es geht letzten Endes um eine Teenagerin, die dann einen Pilztrip hat mit ihren Freundinnen und dann erscheint ihr altes Ich. Und das ist ein bisschen weird, ein bisschen Sci-Fi so. Und wie gesagt, ich fand es ganz gut, dass deine Kritik jetzt auch nochmal online ging. Du hast eine 3,5 von 5 Sternen gegeben.
Yes.
Und du meinst ja, es ist eine persönliche Coming-of-Age-Geschichte und fast märchenhaft verklärt, teilweise erzählt. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung.
Na, nicht erzählt, aber das ganze Setting mutet halt so an. Und da bin ich mir bis jetzt immer noch nicht ganz sicher, ob das ein bewusstes stilistisches Mittel ist. Weil manchmal, wenn man so selber nochmal in die Vergangenheit guckt, man ja so eine bisschen verklärte Weltwahrnehmung hat, ne? War immer gutes Wetter, immer, keine Ahnung, die Sommerferien da auf Rügen in der Sonne, so, weißt du, so nach dem Motto. Oder ob das unbeabsichtigt ist, weil sie einfach gesagt haben, wir wollen ein geiles Setting, Hollywood.
Ja, das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall fingen da bereits meine Probleme an, relativ früh in der Filmgeschichte, weil der Trailer, der suggerierte mir damals eher Comedy, vielleicht sogar auch ein bisschen verdorben, so ein bisschen raunchy Humor. Das habe ich zumindest so gedacht, dass ich da ab und zu so ein bisschen was mit abbekomme.
Ich glaube, das, was das betrifft, bleibt relativ flach an der Stelle.
Ja. Und also entweder muss ich den Trailer im Nachhinein nochmal schauen. Ich war dann auch ein bisschen verwundert, weil auch generell bleibten die Lacher bei mir lange aus. Und ich wusste lange nicht auch, wohin der Film so richtig will, was er denn eigentlich erzählen möchte. Und nachdem letzten Endes auch klar war, und jetzt gehe ich auch so ein bisschen in das Spoiler-Territory rein, also vielleicht jetzt ein paar Sekunden, irgendwie so eine halbe Minute vielleicht mal skippen für alle, die es noch nicht geguckt haben, als dann endlich klar war, was tatsächlich noch passieren soll im Film, also wo erzählt wird, was eigentlich so das tragische Momentum da noch ausmachen soll, da war ich dann sogar ein bisschen enttäuscht, weil erstens fand ich, war der Twist vorhersehbar und dadurch hat es mich...
War dann irgendwann on the nose, ja.
Ja, es hat mich dann auch echt ein bisschen geärgert, weil, ja, es geht dann eher in die Richtung Teenie Dramedy und warum, ich sag's jedes Mal, warum muss denn immer jemand sterben? Warum muss denn immer jemand sterben, die große Liebe? Und wahrscheinlich ist es wieder Krebs. Why? Denkt euch doch mal was Neues aus. Und zweitens fühle ich mich dann dadurch extrem an Spontaneous erinnert, falls du dich auch noch an diesen Film erinnern kannst.
Selbstverständlich, Spontaneous war, fand ich im Zweifel sogar besser auch.
Ja, hatte starke Parallelen für mich. Auch da der Trailer super stark auf Comedy geschnitten, war auch so ein Skript mit Sci-Fi-Komponente. Und hier kommt aber mein eigentliches Problem, aber Spontaneous kippte ab der Hälfte zu einem Standard-Teenie-Drama um. Und das war jetzt hier auch irgendwie so für mich der Fall. Und da habe ich mich einfach erneut in die Irre geführt, gefühlt. Kannst du das nachvollziehen?
Aber das liegt ja primär, du machst ja jetzt gerade relativ viel mit dem Trailer aus auch, ne?
Ja, ein Stück weit schon.
Weil ich glaube tatsächlich jetzt der Trailer war, glaube ich, bewusst so ein bisschen witziger gehalten, weil das so klassischerweise ist, womit man Aubrey Plaza, glaube ich, verbindet.
Ja.
So ein loses Mundwerk und ein bisschen frech. Mhm. Was du ja auch durchaus kriegst hier und da, wenn sie denn Screentime hat.
Wenn, ja.
Aber sie ist ja nicht der Hauptdarsteller, der Fairness halber.
Richtig, genau.
So, und für mich war es halt, weil du sagtest, dir fehlte so ein bisschen der rote Faden. Der Kicker ist ja eigentlich, dass das ältere Ich sagt, verschwende nicht deine Jugend, nutze die Gelegenheit, Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen, solange wie du sie hast. Und das ist ja der Gag, weil genau das passiert ja in dem Film überhaupt nicht. Es geht im Prinzip ja wirklich nur um dieses Techtelmechtel. Mhm. Und ich finde, der eine Bruder kriegt ein bisschen Screentime, der andere quasi gar nicht, außer 30 Sekunden.
Das hattest
du
gesagt,
Der Papa wird genau in einer Sequenz mal angeschrien, taucht dann nie wieder auf. Und die Mama ist noch die am meisten bisschen was von der Screentime bekommt, wo ich zuerst dachte, vielleicht ist sie diejenige, von der sie weiß, dass sie, keine Ahnung, an irgendeiner Krankheit stirbt später. So, und du quasi nur sehr limitierte Zeit hast oder so.
Ja. Ich versuche dich auch direkt wieder einzufangen. Ich meine, du hattest das alles schon perfekt ausgebreitet in deiner Review von ein paar Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, in der vorletzten Folge, ist auch egal. Ja, gehe ich alles mit. Also die Charaktere links und rechts, die bleiben alle so ein bisschen wenig gezeichnet, alle ein bisschen plass. Und zudem ist My Old Ass irgendwie gefühlt auch sehr klein inszeniert. Es ist ein kleiner Scope, in 16:9 gedreht.
Das alles, muss ja aber alles auch nicht schlimm sein, weißt du?
Nein, also das muss nicht schlimm sein.
Aber Vertreter des Genres, die das ja alles werden sehr wohl trotzdem hinkriegen.
Ja. Aber in Summe war es für mich gefühlt die ganze Zeit so ein kleiner Fernsehfilm, wo ich dachte so, der passt perfekt in so ein Nachmittagsprogramm oder das tut fast schon weh, aber eher so B-Ware im Netflix-Portfolio, I don't know. Also ich weiß, es klingt hart, aber ich muss echt sagen, also Coming of Age, so als Fazit, das geht eigentlich immer und die vielen guten Zutaten sind da eigentlich irgendwie drin, aber ich persönlich habe bei weitem nicht das bekommen, wo ich dachte, das kriege ich und ein bisschen, da hatte ich das auch so versprochen gefühlt bekommen eben. Deshalb finde ich, ist es leider nur eine Empfehlung, wenn man echt so auf diese üblichen Teenie-Dramedy-Sachen steht, aber so eine richtig Coming-of-Age und dann auch noch mit einem gewissen, wie sie es ja angeteasert haben, gewissen Sci-Fi-Komponenten-Dingens, es geht mir da eigentlich irgendwie ab. Du warst da eher, glaube ich, auch insgesamt bei den Kritiken insgesamt, also mit deiner Punktevergabe, IMDb, da steht es jetzt bei einer 6,9, ist immer noch solide, Rotten Tomatoes kann man mittlerweile irgendwie gefühlt gar nicht mehr ernst nehmen, da steht es bei 90, Kritikerscore 89, Zuschauerscore, also auch weit oben. Oh, aber ich habe mich echt super schwer getan. Ich habe dann insgesamt, muss ich sagen, 2,5 Sterne gegeben.
Eieiei.
Ja, ich weiß, es ist echt wenig und tut mir auch ein bisschen leid, aber ich konnte da gar nicht vipen. Teeny Dramedy und dann, wie du es schon gesagt hast, in diesen perfekten Settings, perfekte Welt, geiles Haus, eigentlich coole, lockere Eltern und Familie, eigentlich auch alles
gefühlt
toll.
Gefühlt alles meckern auf hohem Niveau, ne?
Ja, der Bruder spielt Golf, da ist doch irgendwie Luxusproblem da, immer auf dem Wasser rumschiffen und sowas, das ist doch alles, ich denke so, First World Problems.
Da kommt
so
der Neid durch.
Ja, ich war vor Neid zerfressen, genau. Deswegen strafe ich diesen Film jetzt ab.
Ja, wir machen ja eine versöhnliche 3,0 in Summe.
Von ja, daher shake hands.
Kann man damit, glaube ich, ganz gut leben.
Ich wollte ihn auch nicht zerreißen, aber ich bin völlig falschen Einstellung gekommen.
Ich kann das absolut auch nachvollziehen, also die Kritik auch. Für mich hat es halt dann in Summe eigentlich, also es war hat irgendwie funktioniert, hat aber an keiner Stelle das Rad neu erfunden. Ne? Es war halt solide Kost und es ist genau dieses Mindset möchte ich, dass du behältst. Wenn ich jetzt zu meiner Review komme.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Da gibt es gewisse Parallelen.
Mhm.
Denn, und ich muss darüber sprechen, es tut mir sehr leid, es brannte mir unter den Nägeln aus dem einfachen Grund, dass halt Lee Whannell Regie geführt hat.
Mhm.
Dass ich unbedingt über Wolfman reden möchte, gerade weil wir ja auch vorneweg schon viel Kontroversen gehört haben bezüglich Kostümdesign, bla bla bla, wo da viel geleakt ist. Jetzt ist er ja im Home Entertainment prinzipiell verfügbar, international. Und ich steige direkt mal vorneweg ein mit dem, das kann man ja fast nicht mehr ernst nehmen, Rotten Tomatoes Score. Da sind sie sich nämlich unheimlich einig, die Zuschauer und die Kritiker. Mhm. Da sind wir nämlich bei 50% Kritiker und 56% Zuschauerscore.
Oh je.
Das ist quasi weit, weit weg von gut oder weit, weit weg auch überhaupt von noch bocksolide.
Ja, IMDb.
Und das IMDb-Rating ist bei einer 5,7, also unwesentlich besser. So, da unterm Strich sind sich da fast sogar alle einig. So, von daher habe ich jetzt erstmal das Schlimmste befürchtet und ich meine, worum geht es? Eine kleine Familie, Mama, Papa, Kind, Töchterchen fahren in die alte Heimat des Vaters und werden da auf der dunklen Anreise von einem Tier überfallen, wie auch immer. Der Vater trägt eine Verletzung davon und verwandelt sich über die Nacht in oder mutiert in besagtes Tier. Der Film heißt Wolfman, von daher ist es, glaube ich, legitim, wenn ich im weiteren Verlauf meiner Review von Werwolf spreche. Auch wenn es das Kostüm überhaupt nicht hergibt, aber
okay, Teaser,
das ist im Prinzip der Kicker. Es geht im Prinzip wirklich darum, also das ganze Ding ist, und das ist eigentlich ein cooler Ansatz, spielt wirklich nur eine Nacht. Und also erstmal die Frage, hast du ihn gesehen schon?
Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Stand ja immer auf der Liste. Wir hatten es ja letztens bei den Releases schon. Also für mich immer noch ein Hot eigentlich.
Okay, dann lass mich mal fertig machen. Also, das Ding ist eigentlich in jeder Hinsicht äußerst solide gemacht.
Mhm.
Handwerklich wie eigentlich vermeintlich erzählerisch. Es spielt wirklich in dieser einen Nacht. Wir bekommen diese Transformation kredenzt und schauen, wie quasi alle Protagonisten damit umgehen. Mhm. Das ganze Setup, also der Christopher Abbott, der Papa, der macht seinen Job, glaube ich, auch relativ gut. Für mich ist das größte Problem hier an der Stelle direkt seine Ehefrau und die sollen ein etwas voneinander entferntes Ehepaar spielen, die dann versuchen, vielleicht auch ein bisschen wieder zu reconnecten in der Wildnis.
Das hat man ja im Trailer schon so ein bisschen mitbekommen, ja.
Aber an keiner Stelle während des gesamten Films hatte ich den Eindruck, dass die Julia Garner, die Darstellerin, der Frau, die Charlotte, Bock hat, da zu sein. Noch hatte ich den Eindruck, dass sie den Christopher Abbott sonderlich cool fand. Also die viben überhaupt gar nicht.
Auf der Leinwand dann auch, ja.
Auf der Leinwand auch. Und wo du am Anfang vielleicht noch denkst, das passt ganz gut, wenn dann der so diese Momente kommen, wo du glaubst, dass sie vielleicht doch nochmal wieder zueinander finden oder emotionale Szenen haben, kaufe ich einfach an keiner Stelle ab. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, ob das Direction war, dass sie das so spielen soll oder so, aber es bleibt komplett die ganze Zeit unterkühlt. Da ist emotional bei mir überhaupt gar nichts los. Da ist es noch das Töchterchen und das enge Verhältnis zwischen Vater und Tochter, das auch eine zentrale Rolle spielt. Das ja noch am besten funktioniert, aber jo, das ist so das eine, womit ich Probleme habe. Und dann ist es das ganze Handwerkliche, was ich gesagt habe, was eigentlich vermeintlich bocksolide ist. Es gibt zum Beispiel auch einen Moment, ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, wo du eine handwerkliche, ich formuliere es vorsichtig, ich will auch gar nicht so sehr jetzt dich spoilern, Ronny, aber es gibt sozusagen eine Kamerabewegung, wo du da sitzt und direkt quasi alles stehen liegen lässt und sagst, das ist doch Libornell, das habe ich schon mal gesehen und so ähnlich.
Hashtag Upgrade oder was?
Hashtag Upgrade.
Okay.
Aber es ist schlechter gemacht als ein Upgrade, wo ich mir denke, wie kann das sein? Weiß ich nicht, hatte da keinen dritten Versuch oder warum ist das bei Upgrade einfach alles tighter gewesen?
Ja.
Also audiovisuell tighter. Das kann ich halt einfach nicht verstehen, weil es halt neuere Produktion ist eigentlich, ne? Und man der Meinung sein müsste, dass man dazulernt auch handwerklich.
Ja.
Vielleicht ist es auch gewollt, aber dann verstehe ich nicht, was genau gewollt war. Es gibt ein Stilmittel, das eingesetzt wird, mehrfach über den Film.
Was gut ist, wenn es von Anfang bis Ende durchgesetzt wird.
Großartig. Es ist gut, dass von Anfang bis Ende durchgesetzt wird und jedes Mal, wenn es kommt, das ist der größte Pluspunkt des Films, weil es ist so gut, ich finde es so geil, ich will gar nicht spoilern, was okay. Es ist, aber man wechselt sozusagen die erzählerische Perspektive zwischen ihm und seiner Wahrnehmung und den anderen.
Okay.
Der ist teilweise auch fließend. Und das ist überragend cool umgesetzt. Sowohl handwerklich mit den Visual Effects, als auch narrativ, um dir zu vermitteln, was gerade passiert. Das
okay.
ist überragend gut. Im Zweifel hätte es noch einmal mehr verwendet werden können. Oder wenn es denn eingesetzt wird, ist es nicht immer final zu Ende pointiert eingesetzt. Ich glaube, man hätte, wenn man sich ein bisschen noch hingesetzt hätte, noch bessere Momente gefunden, um dieses erzählerische Mittel zu benutzen, um noch besser bestimmte, vielleicht auch Plot-Elemente voranzutreiben.
Okay.
Da gibt es dann noch so einen Mini-Twist mit dem ursprünglichen Monster, das quasi dafür sorgt, dass wir in dieser ganzen Misere sind. Der ist super on the nose, dieser Twist. Also den siehst du meilenweit vorneweg kommen.
Gott, es war der Vater. Nein, es war die Tochter.
Alles davon.
Alles davon.
Von daher ist, also eigentlich hätte ich gedacht, ne, es ist erzählerische Stärke da durchaus. Meiner Meinung nach, ja, über die Schauspielerleistung kann man streiten. Das Setup an sich, diese Transformation über eine Nacht zu erzählen und wie damit alle umgehen, ich meine, sind wir mal ehrlich, das kann auf kein Happy End hinauslaufen, außer jemand zückt plötzlich eine Heilung. Ich hab hier eine Spritze vorbereitet. Nein, sicherlich irgendwie nicht. Von daher, ja, ist klar, war, glaube ich, von Anfang an klar. Und das ist, was ich diese Parallele habe zu My Old Ass, was ich gesagt habe. Handwerklich macht der Film relativ viel richtig, oberflächlich. Ja, auch vom Editing. Ich hatte neulich noch einen anderen Film gesehen, The Gorge, bringe ich vielleicht auch mal noch mit.
Oh, auch interessant, ja. Den hat man noch gar nicht hier angeteasert.
Da waren so Schnittfolgen drin, wo ich komplett rausgekommen bin aus so einem Drive, aus so einem Groove, weißt du? So, was ein gutes Editing ausmacht. Das hatte ich hier zum Beispiel
bei The Gorge. Meinst du?
Ja, naja, das war sehr holprig. Oder wieso ist dieser Umschnitt, der funktioniert für mich überhaupt
okay.
nicht so.
Also einfach schlecht.
Schlecht gemacht, genau.
Okay.
Und das war zum Beispiel hier auch überhaupt nicht. Also viel Gutes dabei. Diese Verwandlung, da wird auch viel mit Prosthetics gearbeitet, auch sehr, sehr cool. Und auf dem Weg dorthin ist das auch sehr effizient gemacht oder machen sie sehr, sehr clever, sehr reduziert. Wenn es um die finale Transformation geht, ist es halt extrem weit weg von Werwolf und mehr so bei
Wolfman?
Sewer Splinter von Teenage Mutant Ninja Turtles so. Fand ich jetzt nicht so pralle und auch nicht besonders angsteinflößend. Wie gesagt, der Christopher Abbott macht da seinen Job wirklich gut.
Aber geht man da eher Richtung klassischer Horrorfilm? Ich meine, er hat jetzt Invisible Man neu gemacht, Wolfman ja auch super alt ursprünglich. Hat man da sich ein bisschen an diesem klassischen Stoff orientiert?
Da sind hier und da, ja, da ist schon klassischer Stoff dabei, auch wenn zum Beispiel, keine Ahnung, die Hand gezeigt wird, die anfängt sich so ein bisschen zu verwandeln oder so, wenn nur diese Tilted Camera und du hast nur die Hand. Aber es geht nicht so full-blown Monster. Also es bleibt eher ein bisschen im Suspense.
Mhm.
Es gibt dann hier und da noch so eine Action-Sequenz, aber unterm Strich, also so ganz wusste ich nicht, wo sie hinwollen. Der Plot ist dann unterm Strich trotzdem auch dadurch, dass es halt in dieser einen Nacht stattfindet und du relativ wenig, also so Kammerspiel-esk auf einem fixen Gelände bist, mit drei fixen Locations eigentlich. Die werden dann so nach bester Lehre quasi einmal Checkbox abgehakt. Mhm. Weißt du, du kommst auf das Gelände und siehst, die haben eine Scheune.
Genau.
Das und das. Und dann weißt okay,
der Werkzeugschuppen.
Erst eine Zeit lang da, dann sind wir noch irgendwann mal im Werkzeugschuppen. Da steht ein Auto davor, das kommt bestimmt auch nochmal vor und am Ende sind wir wieder dort. Und genauso spielst du es am Ende aus. Und das, was ich meine, das ist so ein bisschen wie bei My Old S. So im Prinzip haben wir das, brauchst den Film nicht. Also er hat wenig Neues zu erzählen, einfach beizutragen. Der ist dabei handwerklich in Ordnung, aber halt auch nur das. Es ist alles irgendwie noch okay, aber so entirely forgettable aus meiner Sicht. Also und das ist unheimlich schade, weil ich glaube, hier wäre mehr drin gewesen. Es wäre ein überragender Film drin gewesen. Nein, ein Boxolider, vielleicht gerade noch so. Aber unterm Strich war das ein Setup, das von Anfang an irgendwie ein Stück weit zum Scheitern verurteilt war. Und es ist ja auch so, dass Lee Whannell und der Corbett Tuck hier das Skript auch geschrieben haben. Von daher kann man auch jetzt wenig Leute da, glaube ich, noch in Schutz nehmen. Also das ist Lee Whannells durch und durch. Mhm. Und ich muss gestehen, ich war echt ein bisschen enttäuscht. Ich wusste ja, dass die Erwartungshaltung so ein bisschen gedämpft war. Und ich muss gestehen, die erste Viertelstunde saß ich mir da und dachte mir, ey, das ist doch jetzt hier aber alles, also ich weiß nicht, ich sehe ja gerade eine boxsolide Nummer. Und dann stottert er halt da vor sich ab, da spult sein Ding runter, hat dann halt diese einmal, diese Handvoll lichten Momente, wo ich dachte, yes, 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 und gib mir doch mehr da. Nee, und dann ist es immer wieder das alte Schema F. Und
ich wollte gerade sagen,
schließen mit 2,5.
Oh, auch 2,5 wollte mitgebracht. Ja. Das ist ja hier, da kriegen die Zuhörenden ja hier noch schlechte
Mut. Das war leider tatsächlich ein bisschen schade. Deswegen würde ich mich trotzdem freuen, wenn du ihn dir noch gibst.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Vielleicht, ich will es nicht sagen verrissen, weil habe ich glaube ich nicht.
Nee, wie immer, es ist stark argumentiert, Alex.
Es ist einfach eher Enttäuschung, weil ich mir gewünscht hätte, dass wir quasi, ich sag mal, ein Werwolf-Upgrade-Kredenz kriegen hier, weißt du?
Ja,
das,
ja, ich weiß,
was du meinst. Wäre ich auf jeden Fall dabei gewesen. So.
Einfach nur filmisch enttäuscht.
Genau.
Ja, schade.
Und das ändert jetzt nichts daran, dass ich ihn natürlich weiterverfolge, was der gute Lee Whannell treibt. Aber wenn ich dann lese, dass so als potenzielle neue Projekte halt nach wie vor auch so eine Upgrade-Serie geführt ist, wo ich mir denke, aber die brauchst du doch eigentlich auch nicht. Mensch, der Film war doch einfach auch zu gut dafür. Dann weiß ich nicht.
Ich habe auch gerade nochmal geguckt, also wenn man mal von Upgrade seinem zweiten Film ausguckt, bei IMDb eine 7,5, dann kam der Invisible Man mit einer 7,1, jetzt Wolfman mit einer 5,7. Ach ja, ich weiß auch nicht so richtig.
Ich meine, es sind halt ja alles Blumhouse-Produktionen, also von daher scheint man da ja irgendwie so ein Match gefunden zu haben. Aber ja, also ich weiß nicht, von was für einem Mindset sie gekommen sind bei Upgrade, weil das hatte ja schon so diese Indie, wir scheißen drauf, wir versuchen es groß und dick, aber anders. Und dieses Rebellische fehlte mir hier ein bisschen.
Okay. Steht bei mir noch auf jeden Fall auf der Watchlist, bleibt da jetzt auch erstmal stehen. Lee Whannell-Film, also wie gesagt, mit Upgrade erstmal so einen Eindruck hinterlassen. Und der Unsichtbare war ja, also der Invisible Man war ja auch boxsolide, hab mich da ja, wie gesagt, mit dem Ende nur ein bisschen nicht so, nicht so Freundschaft schließen können. Ja, nee, Pflichtprogramm. Schau ich mir auf jeden Fall noch an. Vielleicht setze ich jetzt meine Latte auch ein bisschen tiefer, dass ich vielleicht da nicht so ganz...
Ich glaube, das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz vernünftig, da so ein bisschen die Erwartungen tiefer zu dämpfen.
Ja, okay, dann mache ich das mal. Soll ich sonst mal rüberhüpfen zu meiner richtigen,
bitte,
vollwertigen
Review
noch,
gerne,
bevor wir hier wieder die Zeit reißen? Und zwar bleibe ich bei Amazon Prime, habe noch was mitgebracht, was sich erneut durch die Hintertür geschlichen hat. Und zwar habe ich gesehen The Order.
Ah, sehr gut. Der steht bei mir echt ganz schön weit oben auf dem Backlog noch. Von daher bin ich gespannt, ob du daran weißt, was änderst.
Ja, also auch noch nicht gesehen. Finde ich gut. Vielleicht kriege ich dich überzeugt. Vielleicht kriege ich dich jetzt auch gewarnt. Mal gucken. Das ist ein Film von Justin Kürzel. Der kam am 6.2. nämlich bei Amazon Prime raus. Wir wussten nicht, wo er kommt. Kino, whatever. Und dann gefühlt am selben Tag halt Amazon irgendwie da mal ein kleiner...
Das war so schräg.
Kleines Reel wieder und eine Info bei irgendeiner Filmplattform.
Ich hatte in meinem Fernseher tatsächlich hier so eine Werbetafel, die da auf der Startseite eingeblendet
bekommst. Immerhin.
Wo ich mir dachte, hä, Moment, wann ist denn der erschienen so, ne? War ja. der überhaupt schon im Kino so? Und ja. weil der Trailer war, fand ich ja extrem knorke. Deswegen bin ich jetzt hier super gespannt, was du erzählst.
Ja, Justin Kürzel, der hat vorher zum Beispiel Assassin's Creed gemacht, 2016. Den habe ich damals gesehen.
Der Fassbender, Assassin's Creed.
Ja, genau. Hat aber auch einen Film gemacht wie Night Ram von 2021. Sieht eigentlich auch sehr vielversprechend aus. Musste feststellen, dass ich sonst fast keine Filme von ihm gesehen habe. Mhm. Wer ein bisschen Infos noch zur Besetzung will, der guckt einfach mal bei IMDb vorbei. Jude Law auf jeden Fall in der Hauptrolle. Daneben noch Nicholas Hoult, Co-Star und Ty Sheridan auch noch dabei. Und ich lese mal ganz kurz vor, um was es geht. 1983 versetzt eine Reihe von gewalttätigen Raubüberfällen den Nordwesten der USA in Angst und Schrecken. Ein FBI-Agent, Jude Law, sucht verzweifelt nach Antworten und ist überzeugt, dass die Verbrechen nicht das Werk herkömmlicher Krimineller sein können. Auf der Suche nach den Drahtziehern stößt er auf einheimische Terroristen, die, inspiriert von einem radikalen Anführer, einen verheerenden Krieg gegen die Regierung der Vereinigten Staaten planen.
Interessant, deine Zusammenfassung lässt nicht durchblitzen, ob das in irgendeiner Form, hatte das nicht ein recht braunes Geschmäckle?
Yes. Also da geht es hier um White Power Bewegung, um Radikalisierung und alles Scheiße. Die Juden sind schuld und wir versuchen demnächst mal vielleicht die Regierung zu stürzen. Basiert auf wahren Begebenheiten, basiert auf auch so einem ekelhaften rechten Manifest, was bis Breivik und später noch Sturm auf das Kapitol in den USA immer wieder da auch die Basis gegeben hat für diese Schmutzdenken.
Also äußerst relevant.
Im äußerst relevant, genau. Und deswegen gar nicht so abwegig, warum man diese Geschichte jetzt, diese 40 Jahre alte Geschichte nochmal in Filmform so aufarbeitet. Ich fange an mit meiner Rubrik, die ich gerne mal ranziehe, wenn es darüber zu sprechen lohnt. Bild und Ton. Der Look von The Order hat mich direkt reingezogen in diesen Film. Es hat so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, vielleicht so eine Michael Mann-Ästhetik. Also sehr, sehr clean, aber irgendwie gritty und trotzdem modern. Es hat auch, also hier ist es nochmal ganz besonders, so ein krasser analoger Vibe mit viel Blooming, also so überstrahlenden Highlights, aber dennoch mit so einer digitaler Schärfe und so einem geilen Dynamikumfang, weil digital gedreht auch.
Also Anamorphoten drauf gehabt oder was?
Ja, das auch, aber du siehst es ja mittlerweile, wenn so eine geile, keine Ahnung, eine Ari war es nicht, es war glaube ich eine Sony Venice, mit der sie gedreht haben, wenn die irgendwie so 15 Stops Dynamikumfang hat und die fangen das auch noch in dem Bild ein, ja, von den tiefen Tiefen bis zu den Highlights bei Sonnenuntergang, das ist einfach so das HDR, der quasi schon ins Gesicht schlägt, das ist schon ganz geil. Okay. Sehr geil auch das Grading, also die Farbkorrektur, es ist alles ein bisschen flach und entsättigt, aber sehr dicht, sehr stimmungsvoll. Ich glaube, so kann ich es noch am besten beschreiben. Es wurde auch oft bei Sonnenaufgang, Untergang gedreht, bei Nacht, wenn es ein bisschen diesig ist. Also es sind kommen sehr geile Bilder einfach so zusammen. Ich wollte es mal beschreiben, dachte so, wie kriege ich es zusammen? Vielleicht so Retro-Realismus, weißt du, so analog, Retro 80er Jahre, aber es sieht trotzdem auch so.
Aber ist das nicht eigentlich, was du gerade beschreibst, das, was ganz, ganz viele versuchen anzustreben, was du jetzt gerade erzählst, scheinst du dem Film zu bescheinigen, dass er es geschafft hat?
Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, man muss, glaube ich, ein Stück weit darauf stehen. Viele würden jetzt auch noch irgendwie so Grain und Filmkorn draufballern, verzichten sie hier weitestgehend. Das finde ich
ganz gut. Kannst du dann Michael Mann zitieren, wenn da kein Filmkorn drauf ist?
Ja, kein künstlich hinzugefügtes. Aber es ist so, es fühlt sich irgendwie heimlich, muckelig, retro an. Gleichzeitig ist es so modern, scharf, Dynamikumfang hoch. Es ist schon ein geiler Look. Ist einfach ein geiler Look, finde ich. Hat mich voll reingezogen. Und dann so nach 3 Minuten die erste krasse Landschaftsaufnahme von Idaho. Alles gedreht in Kanada, ist alles ein bisschen fake, aber kommt mehrmals im Film, Landschaftsaufnahmen, ja, ballern dich einfach weg, fand ich super stark gemacht. Gerade bei der ersten Landschaftseinstellung denkst du, irgendwo läuft da jetzt bestimmt John Rambo und wird jetzt gleich hier vom Polizeiwagen ranzitiert, ne? Das auch so, dieser Look, ne? Erinnert voll so an 80er-Jahre-Film und gleichzeitig die Landschaft, Bild und Ton, geil. Reicht das jetzt auch für den Rest des Films oder wie läuft es ab? Knapp 2 Stunden geht das Ding. Die Geschichte, muss man einfach sagen, wird ziemlich straightforward erzählt. Also Nicholas Hoult spielt den radikalen Anführer, weiß auch nicht, woher er jetzt groß kommt, wird so ein bisschen angedeutet, geht auch über Leichen, ist einfach so gesetzt. Law kommt da irgendwie reingestolpert, ist ein gealterter Agent, der hat schon einiges erlebt, eh auch nicht so irgendwie richtig noch am Laufen. Gut und böse, klar skizziert, let's go. Es gibt auch keine großen Überraschungen im Filmverlauf und dennoch ist es irgendwie spannend inszeniert. Gerade, dass eben diese Bilder auch von der Optik so bedrückend wirken und diese super hässliche rechte White Power Thematik, ne, da auch so mit reinspielt, kriegt es so einen ganz eigenen Vibe, so eine ganz eigene Stimmung. Und Fun Fact hatte ich im Abspann erst gesehen, Jeremy Saulnier hat mitproduziert, da bin ich ja großer Fan von seinen Filmen Blue Ruin, Green Room, geht in so eine ähnliche Ecke, was die Filme angeht, so bedrückende Atmosphäre, was schon so Magenschmerzen verursachend, aber irgendwie will man dranbleiben und gucken, was da passiert. Ob das für alle reicht, weiß ich nicht. Ich fand's super. Der Cast sei noch erwähnenswert, der damit reinspielt. Das ist alles boxsolide, aber ich fand, ähnlich wie bei My Old Ass, aber ist jetzt fast schon sehr weiter Spagat, die Charaktere bleiben manchmal ein bisschen flach von der Zeichnung, weil ihnen, glaube ich, nicht so viel Tiefe verliehen wird in der Erzählung. Ich meine, Jude Law gibt alles, manchmal fast so viel Swag auch in seiner Rolle. So ein bisschen Method-Acting-mäßig. Aber das passt schon. Und Nicholas Hoult als nahezu emotionsloser Redelsführer ist mal definitiv was anderes von ihm. Fand ich, geht auch gut auf, aber bleibt auch ein bisschen blass, was jetzt so wirklich die Beweggründe sind, auch wenn er so in einem Satz mal anreißt. Aber in Summe, und da würde ich jetzt schon ganz kurz machen, ist The Order für mich vor allem audiovisuell ein richtig schön anzusehender Action-Krimi, toller Cast, spannende Geschichte. Das Drehbuch ein bisschen überraschungsfrei und die Figuren bleiben etwas blass, aber wer eher mit so einer klassischen Action-Thriller-Krimi-Inszenierung klarkommen, der das auch kennt und vielleicht auch mal einfach wieder zu schätzen weiß, ohne großen Überraschungen, einfach reinsetzen, sparsam, der wird, glaube ich, gut unterhalten. Und wenn wir uns mal die Bewertung angucken, und dann lasse ich dich auch gerne gleich nochmal zu Wort kommen, Alex, IMDb, ja, fast boxsolide, 6,8, das ist okay.
Yes.
Rotten Tomatoes, fast gleiche Bewertung wie My Old Ass, 92%, Kritikerscore, 89% Zuschauerscore, liegt beieinander, finden alle anscheinend mindestens gut bis sehr gut. Ich habe ein bisschen gehadert, dachte so, ja, Geschichte so ein bisschen überraschungsfrei, es ist irgendwie so eine 3,5-Sterne-Ding jetzt, aber ich dachte, nee, es hat mir einfach gefallen. Ich habe jetzt auch noch mal beim Nachklapp noch mal reingeguckt, ein bisschen durchgescrollt und dachte so, nee, ist auf jeden Fall für mich persönlich 4 von 5 Sternen, kein Meisterwerk, aber lässt auf jeden Fall gut weggucken. Hat Spaß gemacht, sofern man das sagen kann, bei so einer White Power-Thematik, aber war echt gut. Hat mir gefallen.
Nee, klingt super. Also dann rutscht er weiter nach oben bei mir tatsächlich. Also hast du mich jetzt schon ordentlich heiß gemacht, könnte man sagen. Für mich war nur eine Frage noch. Der Trailer hat suggeriert, weil du hast jetzt auch zweimal noch in deiner Zusammenfassung das Wort Action erwähnt. Der Trailer hat suggeriert, dass da schon sehr auch durchaus Action-Sequenzen dabei sind und die sahen auch einigermaßen tight inszeniert aus. Kannst du das auch nochmal so bestätigen? Ist es wirklich so reißerisch wie im Trailer oder war das eher schon so ein bisschen der Trailer, also alles, was an Action ist, so ein bisschen aneinander geklebt, damit's.
Nee, tatsächlich. Also es geht ja da um so eine Raubüberfallserie, hatte ich in der Zusammenfassung gerade schon angerissen. Genau. Und viele von den Kritikern haben auch, fingen halt an zu sagen, oh, das ist hier wie Heat von Michael Mann inszeniert. Deswegen wahrscheinlich auch meine Analogie.
Oh, damn, ja.
Ja, okay. Es ist jetzt kein.
Wird nur immer schlimmer, ja.
Es ist kein Heat, das kann man schon sagen, aber er ist schon eher action-driven. Und von den Raubüberfällen kriegst du bestimmt so 3, 4 mit und da wird geschossen und einer umgekloppt und eine Verfolgungsjagd gibt's auch noch. Das ist alles drin. Das ist auf jeden Fall alles drin. Es ist jetzt kein Blockbuster, wo es richtig dolle knallt permanent ohne Ende und dass das Wohnzimmer bebt, aber es ist, glaube ich, wenn du so eher so einen klassischeren.
Und wenn du
das kriegst, es schon.
Ah, cool. Und wenn du jetzt Saulnier auch noch erwähnt hattest, ist es denn, also hat das Ende dann auch für dich funktioniert? Also hinterlässt es dir, hat sie eher deprimierend nachdenklich hinterlassen oder kriegen sie es gut auserzählt, sage ich mal?
Ich würde sagen, sie kriegen es gut auserzählt. Ich finde es interessant, dass du es gerade ansprichst. Es gibt noch so eine Art Metapher mit so einem Elch im Film. Das habe ich am Ende jetzt speziell nicht ganz verstanden. Ich glaube, ich weiß, was sie wollten. Gibt ja wahrscheinlich noch so ein bisschen, sie wollten es, glaube ich, noch so ein bisschen fetter einfach machen in der Erzählung. Weißt du, so irgendwie zweite Ebene und sowas.
Meta.
Ja, so ein bisschen Meta machen hat für mich nicht funktioniert, weil ich wirklich die allerletzte Szene einfach nicht verstanden habe. Dafür hätte man die erste Szene mit dem Tier im Film, glaube ich, anders aufziehen sollen, aus meiner Sicht heraus. Aber ich glaube, man geht mit einer guten Note raus. Gibt auch nochmal so 2 Abspanntafeln, was nochmal den ganzen Schmutz erklärt, wie sich es bis heute auch auswirkt.
Weil es auf einem Game basiert und es natürlich eine weitere Dreh gab über 40 Jahre jetzt. Okay.
Genau. Und dann,
ja, okay, das meine ich. Okay, das ist ja erstmal gut. Also das freut mich immer, wenn so ein bisschen auch der Payoff da ist.
Genau, nee, das finde ich stark, ist pretty gemacht, regt vielleicht nochmal zum Nachdenken an, transportiert das Ganze
Ja,
nochmal
genau.
auch in die Gegenwart, dass man vielleicht nochmal einmal mehr drüber denkt, was da gerade so an Shit global
Ja,
losgeht, finde ich
ne,
gut.
einmal das und zum anderen finde ich, hilft es immer noch mal, auch noch mal die Erinnerung, dass am Anfang vielleicht eine Tafel stand oder so, das auf wahren Begebenheiten basiert einfach, was du gesehen hast und es keine Fiktion war.
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie es hier machen mit wahrer Begebenheit am Anfang. Maybe, ich weiß nicht mehr.
Ja, nice. Ich bin sehr gespannt. Also gehe schwer davon aus, dass ich einen Nachklapp habe beim nächsten Mal,
Also,
wenn wir
ja,
uns wieder
bin
zusammenfinden.
gespannt, was du dazu sagst, ob du ihn
Yes.
ähnlich hoch einsortieren würdest oder doch eher bei der 3,5 landest. Ja, bring gern mal mit.
Das werde ich tun. So, und von daher tut es mir sehr leid, muss ich weiter das Wort bei dir lassen, sage ich fast.
Oh je.
Wenn wir zu den Releases kommen.
Dann lass mich noch kurz was trinken.
Ja, du kannst du gerne machen. Wir hatten jetzt wieder eine größere Lücke, von daher haben wir wieder so ein bisschen was, das nachzuholen ist oder was jetzt die Woche gestartet ist.
Das stimmt allerdings. Ich möchte aber gar nicht wieder so einen Monolog starten, denn wir haben ja aus unserer reichhaltigen, stark kommentierenden Community das grüne Licht dafür bekommen, dass das Hot or Not nicht schlecht angekommen ist. Deswegen würde ich hier einfach mal über die Releases springen und Alex, sag doch auch mal ganz kurz, ob das was für dich ist oder nicht.
Ja, können wir gerne machen.
Kleiner Recap, letzte Woche am 19.02. da kam Attack on Titan, The Last Attack in die Kinos. Hot or not?
Ultra hot.
Ultra hot sogar. Ist das irgendwas Zusammengemischtes oder ist das
Ich glaube, es
was?
ist was Zusammengemischtes, ja. Also wenn du Attack on Titan wirklich in vollen Zügen genießen möchtest, dann macht es, glaube ich, Sinn, einfach die gesamte Serie und dann halt die letzten, ich sag mal, Filme, die am Ende kamen, halt zu gucken. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob das tatsächlich ein Zusammenschnitt von diesen letzten Filmen ist. Ich glaube aber, es gibt da quasi so diese Extended-Variante, die, glaube ich, sinnhafter ist. Nichtsdestotrotz ist es halt Peak-Anime.
Ja, also
Ja, hot.
Anime cool, aber hier Attack on Titan ist für mich leider, also bin ich ein Stück weit raus, für mich leider not. Am gleichen Tag kam auch raus Flight Risk, Film von Mel Gibson mit Mark Wahlberg als Bösewicht in der Luft.
Ich muss dir eine Anekdote dazu
Oh
erzählen, ganz
je, okay.
kurz. Also erstens, ich glaube, das Beste an dem Film ist der Trailer, den ich gesehen habe, als ich im Kino war, weil ich ihn nicht gesehen hatte vorher. Und ich musste aus zweierlei Hinsicht, war ich gewowt. Zum einen, weil der Trailer dir sagt, vom Regisseur von, keine Ahnung,
Die
Jesus,
Passion
Apokalypse,
Christi, genau.
tralala, ja genau. Und ich saß da und denke mir die ganze Zeit, warum haben die mir nicht gesagt, wer das ist? Wer war das denn? Scheiße, das war doch der Gibson.
Ja.
Und dann guckst du am Ende in der Tafel und steht halt da, ja, directed by Gibson. Und ich mir dachte, wow, also ihr seid euch quasi nicht scheu, zu sagen, wo er schon überall Regie geführt hat. Aber Mel Gibson einfach hinzuschreiben, das wollte er dann aber doch immer noch nicht.
Ja,
Also dafür
ja,
ist er dann
ja.
irgendwie doch noch nicht wieder, keine Ahnung,
Salonfähig genug,
salonfähig
gell?
genug angekommen. So, das fand ich ein bisschen daneben. Und das muss ich ihm zugute halten, der beste Twist im Trailer, dass der Trailer so aufgezogen ist wie, oh cool, ja, Mark Wahlberg spielt wieder den Held. Und dann hast du im Trailer schon den Twist, den man vielleicht hätte gar nicht im Trailer verpacken sollen.
Ja.
Deswegen, beste Trailer des Jahres vielleicht für diesen Twist,
Oh
aber brauche ich,
Gott.
glaube ich, den Film jetzt nicht mehr gucken.
Ja, ich weiß auch nicht. Kritiken sind eher meh. Mark Wahlberg, ja,
Also,
geht eigentlich immer irgendwie immer, aber.
nee, bei mir ist es tatsächlich aktuell eher not.
Ja, bei mir auch eher not. Sonst noch ab 19.02. The Monkey, der neueste Grusel-Horrorfilm von Osgood Perkins, die ja mit Longlegs, der ja mit Longlegs letztes Jahr erst sogar
Letztes
in die
Jahr, ja,
Kinos
es ging
kam.
ja
Ratzifatzi,
Knall
ne?
auf Fall, ja.
Ja. Hier,
Hot.
Spielzeugaffe irgendwie bringt Leute
Ja, so
um
eine
oder
Stephen King-Kursgeschichte,
ja,
ja.
oder bringt Leute dazu, sie umzubringen. Ja, finde ich auch interessant. Ich würde dir mal den Vorrang lassen und sage, ja komm, ich sag trotzdem hot, egal.
Hot, 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 hot.
Auch noch gestartet Bird, neues Drama, unter anderem mit Barry King in der Hauptrolle. Franz Rogowski spielt auch mit. Fand ich auch, sah sehr interessant aus. Ein bisschen artsy, aber eher von der Ausrichtung.
Ja.
Ich sag ja auch mal hot.
Dann sage ich hier mal not.
Okay, gut.
So.
Ab 20.02. kam Zero Day bei Netflix raus. Neue Serie mit Robert De Niro über die USA irgendwie im Kampf gegen, I don't
Ja.
know, Putschversuche, digitale Übernahme,
Hat mich der Trailer
bla.
so gar nicht gekriegt, muss ich gestehen. Schon,
Nee.
also in Filmform hätte ich noch gesagt, okay.
Ja,
Serie,
Serie.
nee, geht gerade einfach, also nee.
Ja, wäre schon viel. Er hätte dann einen schon
Ja.
richtig irgendwie catchen will. Ich weiß nicht. Vielleicht gebe ich mal eine Chance, aber ich würde erst mal sagen, not, ja. Was jetzt schon? Hast du Hot oder Not?
Ich habe Not
Ach,
gesagt.
Not, okay, gut. Und was ist mit Reacher? Kam auch am gleichen Tag, Staffel 3 bei Prime raus?
Es ist ja nicht die ganze Staffel. Ich werde, nachdem ich die ersten beiden
Nein.
Staffeln gesehen habe, natürlich auch die dritte gucken. Ich fand
Ja.
die erste Staffel ja noch äußerst hot. Die zweite Staffel war okay. Jetzt müssten sie für mich, glaube ich, noch mal ein bisschen das Ruder rumreißen. Ansonsten
wieder ist hotter
das
die letzte.
Ja, ansonsten ist das tatsächlich auch die letzte Staffel, die ich mir davon anschauen werde. Also okay. Ich sage jetzt erstmal hot, wenn ich nur hot oder not sagen kann, weil ich es gucken werde.
Ja.
Ich bin aber skeptisch.
Okay. Hast du denn was gehört von A Thousand Blows? Disney Plus Serie kommt ab 21. oder kam ab 21.2.
raus. Na klar, also viel von gehört, aber...
Tatsächlich, ja. Ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, aber das ist so leider gar nicht meine Baustelle inhaltlich.
Ich war vom Trailer echt abgeturnt, sah irgendwie, nee, es war mir, sah mir zu sehr nach Serie irgendwie aus. Ich weiß auch nicht.
Ja, ist ja auch eine Serie.
Ja, ja, aber es sah für mich zu sehr, weißt du?
Ach so,
zu wenig filmisch, meinst, irgendwie mehr
Hulu-Produktion, so. Hulu-Produktion.
Ja, 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 ich weiß auch nicht. Also Boxer-Drama spielt so im 18. Jahrhundert, glaube ich, in England,
ja.
London.
Ja. Ja.
Ich weiß auch nicht. Nee, eher not. So, gucken wir in die Zukunft. Ab 26.02. im Kino Bridget Jones 4. Na, ist das was? Hast du die anderen drei gesehen? Nee, ich bin da auch raus. Leider auch im Not. Aber für alle, die interessiert sind, ne, läuft an. Deutsche Produktion bzw. Schweizer Regisseurin Heldin mit der Leonie Benesch, die hat zuletzt zum Beispiel im Klassenzimmer gespielt, war ja sogar Oscar-prämiert und alles. Jetzt spielt sie hier quasi eine
Krankenpflegerin?
Ja, Krankenpflegerin. Kriegt auch von den Festivals, glaube ich, was man so mitbekommen hat, jetzt schon ein ganz gutes.
Was auch immer das Echo bedeutet.
Ja, europäische Produktion, also hier unterrepräsentiert, muss man mal ganz fair sagen, aber ich glaube, komm, ich sag mal hot. Einfach für die Quote sage ich hier mal hot.
Gut, dann darf ich ja auch hier frei not sagen.
Okay, gut. Was gibt's noch? Like a Complete Unknown, neuester Film von James Mangold und Timothy Chalamet spielt hier Bob Dylan in jungen Jahren.
Oscar nominiert.
Ja.
Mehrfach.
Und James Mangold. Ne? Also das ist doch.
Ich weiß,
aber?
Ist so, keine Ahnung, so Dylan Biopic ist,
Ja, Biopic bin ich auch raus.
So nicht meine Baustelle, ey. Nee. Ich habe auch Walk the Line und sowas nicht gesehen.
Ja, fand ich auch nicht gut und Ray und sowas. Ich bin da absolut kein Fan von. Nee, ich muss da leider auch sagen, not.
Ja, not.
Okay. Sing Sing auch ab 26.02. mit Coleman Domingo in der Hauptrolle. Jemand wird eines Verbrechens beschuldigt. Jahrelang Gefängnis, lebenslängliches Gefängnis.
Ja.
Der einzige Ausweg aus dem trüben Alltag ist quasi in die Schauspielklasse im Gefängnis zu gehen. Soll wohl ein sehr herzzerreißendes Drama sein, kriegt auch sehr gute Kritiken, aber eher vielleicht schwere Kost, I don't know.
Yes, das glaube ich auch, von daher ein Not meiner Seite.
Ein Not, ich muss leider auch sagen, Not hat mich jetzt nicht so mega gecatcht, aber wenn er vielleicht mal irgendwo rumfliegt und sich's anbietet, why not? Bisschen Grusel, Horror, Body Horror, glaube ich sogar, so ein bisschen mit auch drin. When Evil Lurks aus Argentinien, so argentinische, ich glaube auch ein bisschen US-amerikanische Koproduktion. Ist das was für dich? Schon was drüber gehört?
Not, ja. Es ist mir auch zu viel des Guten, glaube ich.
Ja, ich bin auch eher raus, aber ja, gut, haben wir es mal erwähnt. Ab 27.02. das Haus David, die biblische Legende um David gegen Goliath, jetzt hier nochmal von Prime als Serie produziert, unter anderem mit Ali Suleiman, den man ja zum Beispiel von Jack Ryan kennt, oder war da noch mitgespielt zuletzt? Ja, hab ich schon wieder vergessen. Aber,
ja.
Hot or not?
Ja, also es sah schon gut, also nur von meiner Seite erstmal, weil nicht als Serie.
Ja, ich fand's nett, aber ich dachte auch, oh nee, als Serie ist mir, glaube ich, zu lang. Weiß ich nicht. Bin ich auch eher bei Not. 5.3., da werde ich natürlich wieder jetzt richtig angefeuert, im wahrsten Sinne. Mickey 17, der neueste Film von Bong Joon-ho mit Robert Pattinson, der sich hier quasi als Klon mehrfach, dreifach, dublettenfach spielt, ähnlich wie bei Moon zum Beispiel, ist so eine... Habe ich so rausgehört, also ist jetzt wieder komplett englischsprachige Produktion und soll so ein bisschen sein wie Don't Look Up, eher so eine Gesellschaftssatire, ein Stück weit auch.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Hot or not?
Na, Auto-Hot, ja.
Na, Auto-Hot, okay, gut.
Ja.
Und ab 5.3. auch, das letzte Mal schon drüber gesprochen, Flow, Oscar-Kandidat, bester Animationsfilm und bester ausländischer Film nominiert. Das ist eine Premiere.
Auch hot.
Ja, auch definitiv hot bei mir.
Dobos.
Da bin ich echt gespannt drauf. In the Lost Lands, auch ab 5.3. neuester Film von Paul W.S. Anderson.
Genug gesagt.
Mit natürlich seiner Frau in der Hauptrolle in Form von Mila Jovovich und Dave Bautista auch dabei. Hast du den Trailer gesehen?
Hat er ja, leider.
Uff, In the Lost Lands. Was ging denn ab? Da ist ich ja. Ich war überfordert und zwar so sehr, dass ich sagen muss, nee, das ist mir zu wild.
Nope.
Und auch noch ab 5.3. Love Hurts, deutsch Untertitel Liebe tut weh mit Ke Huy Quan, habe ich das richtig ausgesprochen? Bleiben wir mal dabei.
Close Enough.
Close Enough. In der Hauptrolle auch so, ich glaube, Versicherungsvertreter, Vergangenheit holt ihn ein.
Mit Vergangenheit.
Oh wow, er kann Waffen bedienen und wahrscheinlich super gut kämpfen. Bla. Yeah. Kritiken so bis jetzt nicht gut, die ankommen.
Mhm. Das habe ich auch leider gesehen, weil ich fand den Trailer eigentlich so ganz charmant, dass ich gesagt habe, boah, das ist glaube ich so ein Guilty Pleasure. Das ist Hälfte ganz gut weggucken, so. Geht glaube ich, also ist halt glaube ich seichte Kost, aber wenn die Kampfsequenzen gut sind und dann habe ich gesehen, die Kritiken, also eher not gerade.
Ja, bei mir auch eher not. Leider, muss ich es leider sagen. Ja. I'm sorry.
Ja, sind wir doch auch ganz gut durchgekommen.
Ja, und damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Da sind wir aber auch noch so ein bisschen in dem Release-Sumpf.
Ja, ist ja okay.
Hängend. Und zwar gab es Infos zu The Last of Us. Und wir wissen jetzt, wann die zweite Staffel kommt, Alex. Und zwar am 13. April.
Okay.
Okay. Ja, ist jetzt kein Riesending. Wir wussten ja, dass es irgendwann wahrscheinlich früher Sommer kommt. 13. April, jetzt ist fix.
Kommt, wenn sie kommt. Lasst euch Zeit. Macht, was ihr für richtig haltet.
Ja, lasst euch bitte Zeit. Ich habe immer noch nicht den zweiten Teil gespielt und das Zeitfenster wird immer enger. Ich hätte ihn schon gerne irgendwie nochmal gezockt. Aber wir hatten das Thema ja schon mal. Alex meint es schnell durchgespielt.
klar. Und vor allem weiß ich nicht, ob du emotional dann direkt vom Spiel zur Serie gehen möchtest.
Ja.
Muss man denn vorher, glaube ich, darfst du nur unter Aufsicht machen, glaube ich. Also konstanter psychischer Betreuung. Quasi vom HDMI-Signal 1 auf 2 wechseln.
Ja, warum denn nicht? Wäre da auch mal ein gutes Selbstexperiment, solange es nicht im tiefsten Winter ist, wo eh schon die Winterdepression kickt. Mm. Wir werden sehen und ich werde berichten, Alex. Und damit komme ich noch zu einem News-Eintrag und da orientiere ich mich auch nochmal an der letzten Folge, Alex. Es hieß nämlich auch, dass unser Whitecard-Prinzip ganz gut angekommen ist.
Hey, okay.
Und ich hätte jetzt nochmal eine reingeschmissen.
Na, schmeiß mal.
Und zwar wollte ich dich fragen.
Und nicht so doll.
Naja. Und zwar geht es um einen neuen Film, der am Horizont schwebt. Und ich möchte dir 4 Punkte dazu sagen. Und dann würde ich gerne mal deine Einschätzung wissen. Es geht um einen Film von Uwe Boll. Das ist Punkt 1. Uwe Boll, deutscher Regisseur. Ja.
Okay, Alex muss leider weg.
Vielleicht hole ich ja der Titel vom Film ab. Und zwar der Titel von dem Film soll heißen The Dark Knight.
Oh Gott.
Jetzt gecatcht.
Hab ich tatsächlich gar nicht mitbekommen.
Okay, oh Gott, jetzt? Nicht nebenbei googeln, Alex.
Ja.
So, The Dark Knight, Hauptdarsteller, vielleicht catcht dich das ja, Armie Hammer.
Armie Hammer, der seine eigene Doku bekommen hat, weil er eventuell ein Predator ist.
Ja, ein Predator und cool. Da ging es ja irgendwie um kannibalische Fantasien gegenüber seinen leicht unterdrückten Freundinnen. Mhm. Also war sehr, sehr komisch, hab ihn ja sonst immer gemocht, aber mittlerweile persona non grata.
Na, die Anrufbeantworter-Nachrichten waren schon unschön.
Ja, genau. Aber es gibt noch einen vierten Punkt auf meiner Liste und zwar ist das, wie Uwe Boll ihn auf Instagram selbst bewirbt, den Film mit ziemlich schlecht in Englisch geschrieben. Ich habe es mal übersetzt. Schluss mit kindischer, woker, politisch korrekter Scheiße. Hier kommt das richtige Zeug. So, jetzt habe ich dir 4 Punkte genannt, die dir jetzt langsam schon mal den Mund wässrig gemacht haben sollten. Was sagst du?
Und damit kommen wir zum nächsten Punkt in den News.
Warner Brothers hat schon angeklopft wegen dem Filmtitel The Dark Knight. Also mal gucken, was da vielleicht in den nächsten Wochen noch kommt und wie der Film dann vielleicht irgendwo released wird.
Also der Titel ist ja einfach nur frech. So. Und da fühle ich mich auch tatsächlich persönlich angegriffen. Der Langzeithörer weiß, Dark Knight ist mein All-Time-Favorite-Film aller Zeiten. Alten. Ja, also Nummer 1. Von daher am Arsch, Uwe. Und der Track Record ist halt das, glaube ich, das Einzige, was der Mann kann, halt genau diese Scheiße auf Twitter da zu verzapfen. Ich will mich so nahe treten und ich gehe davon aus, dass er nicht versucht, schlechte Filme zu machen, aber es war halt einfach bislang kein guter dabei. Er steht halt für diesen Trash und ja, also von daher darf sich jeder da kreativ ausleben. Ich mag halt auch das, was ja der rechte braune Sumpf gerne treibt, dieses Vergleichende nicht so sehr, dieses Runterziehen von oder sich größer machen, indem man andere kleiner macht, das ist nicht so mein Jam. Von daher, verfolge ich gerne das Medienecho dazu weiter. Jetzt, wo ich weiß, dass es existiert, vielen Dank für diesen Downer.
Bitte gerne,
und
Alex.
Damit ist, glaube ich, von meiner Seite auch alles gesagt, wo ich da stehe.
Also,
hast du da noch sonst eine Meinung zu? Du hast jetzt nur die 4 Eckdaten genannt.
Nee, die 4 Eckdaten sollten eigentlich schon reichen. Ich will da auch gar kein Fass aufmachen. Aber das war für mich so eine komische Kombination aus diesen Eckdaten, wo ich dachte, da passt irgendwie gar nichts zusammen und gar nichts ist charmant.
Kontroverse erzeugen, um quasi in die Schlagzeilen zu kommen. Hat er dann im Zweifel damit erreicht, aber
ja.
Was soll das?
lass uns doch vielleicht zu womöglich was Actiongeladenem kommen, was uns vielleicht wieder ein bisschen mehr aufleben lässt. Und zwar gab es noch ein erstes Bild zum Jack Ryan-Film letzte Woche.
Yeah, America, fuck yeah.
Du warst ja größerer Fan der Jack Ryan-Serie mit John Krasinski auf Amazon Prime. 3 Staffeln gab es ja insgesamt.
War ich. Bin ich. Wie auch immer. Also für mich hat das einigermaßen rund funktioniert. Für dich haben sie ja abgebaut. Hatten wir ja, glaube ich, ausgiebig auch aufgearbeitet. Ich bin halt einfach sehr gespannt, wie gut sie es in eine Spielfilmlänge verpackt kriegen.
Mhm.
Also muss ja schon auch ein knackigeres Erzähltempo an den Tag legen. Ich bin gespannt, inwieweit der Film funktioniert, ohne dass du 3 Staffeln vorneweg wegknacken musstest, weil das ist, naja, das ist ja auch immer so eine gewisse Sprung. Also kannst ja nicht erwarten, dass alle Leute, die den Film dann gucken, alle 3 Staffeln gesehen haben. Von daher funktioniert, also ne, kriegst du alle bedient damit.
Mhm.
Dann ist für mich die Frage, zahlt es in dieses Tom Clancy-Universum ein, das Amazon versucht da zu bauen, weiter? Also gibt es mehr, keine Ahnung, Cameos oder ist es noch ein bisschen ein Setup? Und am Ende ist es halt ein guter Film und wenn es halt ein Agenten-Action-Thriller-Ding wird, wie gut verkauft er sich zu Zeiten von Mission Impossible und Tom Cruise hängt sich einfach aus allem, was irgendwie mindestens 100 km/h oder schneller sich bewegt.
Unter Wasser, über Wasser oder keine Ahnung, einfach
richtig,
nur komplett in der Luft.
In Space.
Ja, in Space, auch das wird es wahrscheinlich bald geben. Genau, wir wollen es ja immer noch langsam mal sehen. Finde ich gar nicht so schlimm. Es muss ja nicht immer größer, höher, weiter,
nee, das
schneller
nicht, aber
Tom Cruise
weißt, was ich meine,
sein. Ja, ja.
Was ich sagen wollte einfach.
Aber ich meine, das hat ja Jack Ryan, also für mich auch die erste Staffel so ausgemacht, ne? So ein from Zero to Hero kommt da irgendwie so aus der Analystenecke.
Ein bisschen geerdeter, ne?
Ja, ja, war so ein bisschen echter, geerdiger. Hätte man sich auch vorstellen können, so ein bisschen wie The Night Agent, wo jetzt die zweite Staffel gerade nicht so gut wegkommt bei Netflix. Ja, fand ich gut. Aber wie gesagt, für mich dadurch, wo sie auch größer wurden, so gefühlt ein bisschen, die anderen Staffeln, fand ich nicht mehr ganz so geil.
Ja, mal gucken, ob es Back to the Roots geht.
Ja, guck mal, das erste Bild sieht ganz charmant aus. Wir verlinken es einfach mal unten in der Podcast-Beschreibung, würde ich sagen.
So, zum Thema Back to the Roots wäre jetzt so mein Übergang gewesen zum ersten Trailer.
Ja, schieß mal los, Back to the Roots.
Genau so ist es. Wir haben den ersten Trailer für Jurassic World Rebirth.
Die Wiedergeburt, also, glaube ich, einfach auf Deutsch.
Soft Reboot, nenne ich es mal.
Nenn's mal
so. Das heißt immer noch Jurassic World, nicht Jurassic Park. Also klare Ansage auch, wo sie herkommen. Aber Rebirth oder Wiedergeburt auch klare Ansage, dass sie was Neues erzählen wollen. Wir wussten, Scarlett Johansson spielt die Hauptdarstellerin, aber viel interessanter fanden wir ja, dass Gareth Edwards Regie führt.
Ja, letztes Jahr noch oder fast, wann war es, die Creator? Nee, vorletztes Jahr. Ah ja, stimmt, da siehst du, ich habe ihn letztens erst wieder gesehen, ich bin immer noch in der großen Lobeshuldelei festgezogen. Ich war doch jetzt überrascht, wie schnell alles ging. Letztes Jahr, ja, man hat Jurassic World, dann wurde schnell gedreht irgendwo in Indonesien
auch
oder sonst wo.
Ich habe auch eher Richtung, wenn es wärmer wird, mit dem Trailer gerechnet. Nicht jetzt schon.
Ja, jetzt ging es echt schnell. Und ich habe eigentlich nur zu Beginn direkt, würde ich gerne eine Frage dir stellen. Was hast du gespürt, als du den Trailer zum ersten Mal gesehen hast?
Na, es waren schon mehr OG-Vibes dabei als die letzten 10 Jahre Jurassic World. Also hat auch direkt meine bessere Hälfte gesagt, dass es sich schon eher wieder handgemachter anfühlt. Zum Thema Back to the Roots hatten wir ja gerade. Also was den Trailer betrifft, kann man da, glaube ich, schon mal sagen, Mission accomplished. Was die Handlung betrifft, die der Trailer mir vermittelt, würde ich sagen, uff. Aber audiovisuell scheint sich vielleicht tatsächlich ausgezahlt zu haben, Gareth Edwards daran zu holen.
Also man weiß ja, er hat ja jetzt auch mit Rogue One und sowas, ist er ja gut, irgendwie so in Franchises reinzugehen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch wenn es da viele Nachdrehs gab, speziell bei Rogue One. Aber die Creator, da bin ich jetzt von dem Level bin ich jetzt gekommen und dachte so, ja gut, er hat es geschafft, dass es wirklich wie ein Jurassic World Film aussieht. Muss man wahrscheinlich auch ein Stück weit, man will das Franchise fortführen. Aber wo sie sich da abseilen an diesem einen Turm, um das Nest zu kommen, da dachte ich so, das ist aber schon viel Greenscreen und Shubidoo. Das hätte ich jetzt von ihm nicht erwartet. Oder cleverer umgesetzt irgendwie, ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß noch nicht, wo sie hinwollen. Ich meine, es gibt immer noch eine separate Insel, wo immer noch mal neue Dinos warten, wo ich mir dachte, ja, wie viele Inseln gibt's denn da,
verdammt nochmal, genau.
Kann man sich denn hier noch aus den Fingern saugen? Von daher bin ich, wie gesagt, gespannt, wie sie es hinkriegen. Ansonsten, wie gesagt, war halt viel Jurassic Park 2 aus meiner Sicht, von der Handlung, die ich da wiedererkannt habe. Das mit dem Abseilen hatte so ein bisschen Indiana Jones-eske Vibes, wo ich mir nicht ganz sicher bin, finden wir da jetzt noch irgendwo einen so ein versteckte Basis, ein Hidden Maze irgendwo in der Wand drin. Und ich weiß noch nicht, wo die Reise dahin geht.
Ja, gerade zum Ende auch mit der Bootsszene waren wieder viele so animierte Dinosaurier im Wasser.
Da kommst du, glaube ich, nicht drum rum. Die Frage ist halt, wie gut er es zusammenführt halt, ne? Weil wir hatten ihm ja bei The Creator unterstellt, dass es ja diese Symbiose war aus Practical und Visual Effects, die so zusammen, CGI, die dann zusammenkommen.
Ja, aber die Erkenntnis war ja auch, dass Gareth Edwards mit den Reshoots von Rogue One und der etwas dünnen Erzählung von The Creator jetzt nicht so unbedingt der krasse Erzähler an sich ist. Und wenn du aber das Franchise audiovisuell schon drauf gedrückt bekommst, wo kann er sich dann noch so ein bisschen profilieren? Da habe ich so ein bisschen Angst tatsächlich.
Das finden wir raus.
Ja.
Ab 2. Juli im Kino.
Das ist super schnell. Also der Mann liefert auf jeden Fall ab, das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Und bin gespannt, was es im Endeffekt gekostet hat, weil der letzte Jurassic World, ich habe seinen Namen schon vergessen, ist auch völlig egal. Ich glaube, Dominion hieß es. Egal.
Yes,
Dominion. Da war ich ja hoffnungslos enttäuscht. Also fand ich wirklich frech. Also war wirklich schlimmer Film. Buh. Und der war ja richtig sackteuer. Bin gespannt.
So, ich weiß nicht, da ist, glaube ich, kein guter Übergang dabei, aber
baller einfach durch.
Wir haben noch den ersten Trailer für Marvel's Fantastic Four. Lange, glaube ich, darauf hingearbeitet. Nicht so ein Stück weit auch vielleicht hingefiebert.
Und was mir da gerade einfällt, wir haben Pedro Pascal namentlich bei The Last of Us gar nicht erwähnt, weil gut, jetzt kommt er wieder zum Tragen.
Genau, also zweimal, das heißt, der Mann im Intro hatte recht. So, genau, denn der spielt hier den Mr. Fantastic. Wir haben noch die Vanessa Kirby, den Joseph Quinn und den Eben Boss Buckruck aus...
Hier, The Kitchen, The Bear.
The Bear, dankeschön.
The Bear Kitchen Bear.
Und auch einmal ganz kurz im Trailer John Malkovich, der sich jetzt endlich hat breitschlagen lassen, in einem Marvel-Film zu spielen, zu memen. Und
jeder rutscht da irgendwann rein.
Das ist richtig. Mich würde natürlich interessieren, bevor ich vielleicht was dazu sage, wie hast du es denn empfunden? Wie hast du es denn gesehen, den Trailer?
Ähnlich wie gerade eben bei Jurassic World. Ich hatte hier auch eher weniger Emotionen, die mich angesprochen haben. Und ich fand, wie du es vorhin gesagt hast, ich habe wenig Chemie gespürt zwischen den ganzen Leuten.
Ja.
Das hat mich, weil ich kein riesiger Marvel-Fan bin, fand ich es schwierig.
Die Chemie zwischen den vier Leuten in einem Trailer, das wird sich, glaube ich, eher noch zeigen.
Ja, ja.
Was ich mitgenommen habe, ist, dass sie angenehm doll versucht haben, sich zu distanzieren von den zwei Hollywood-Spielfilmen, die bereits existieren. Das war quasi so, ich meine, Popkultur ist Popkultur, Comics sind Comics, aber viele haben ja so eine konkrete Assoziation mit den Original-Fantastic-Four-Filmen. Davon sind sie jetzt mit diesem OG-Ansatz, diesem 70er-Jahre-Ansatz, glaube ich, haben sich deutlich distanziert, also audiovisuell einfach. Das finde ich sehr, sehr gut. Auch mit diesem, das ist jetzt halt einfach schon passiert und sie gehen damit um und du kriegst es vielleicht nochmal Kredenz in der Rückblende, aber es ist nicht der zentrale Plot. Das finde ich auch gut.
Mhm.
Ich bin aber bei dir, dass der Trailer mich eher so underwhelmed gelassen hat in jeder Hinsicht.
Ich fand es auch gut mit dem 70er-Jahres-Setting, hat mich ein bisschen an Loki erinnert. Da fand ich es ja auch sehr stark mit der TVA. Das fand ich schon mal gut, dass man da so einen eigenen Ansatz versucht zu finden. Ein bisschen auch wie bei WandaVision.
Genau. Vielleicht ansonsten wird es halt schwierig, weil das ist ja jetzt so ein bisschen, der Fantastic-Four-Film wird ja so wahrscheinlich das Bindeglied sein, das wirklich große, relevante Bindeglied zu den Avengers-Filmen.
Dr. Doom und so.
Genau. Jetzt mal vom Captain America Brave New World noch abgesehen, der da irgendwie ein Stück weit vielleicht mit einzahlt, aber auch nur minimal. Und was hier halt spannend wird, ist, mit dem Kinorelease am 24. Juli in Deutschland tritt halt Fantastic Four einigermaßen in direkte Konkurrenz zu Superman von DC. Und ich glaube, sowohl DC als auch Marvel brauchen zwingend dieses Jahr mal wieder einen guten Film, einen Win, einen Blockbuster.
Hast du bei Superman schon gesagt, ja.
Ich weiß, deswegen ist es halt ein bisschen dumm, dass sie beide, ich meine, Sommerblockbuster, I get it, aber beschneidet euch doch nicht selber. Also, weil Superman muss funktionieren, damit es weitergeht, damit dieses Universum weitergeht und Fantastic Four, ich meine, das Universum wird jetzt nicht stoppen. Aber damit du wieder einen 3-Milliarden-Film Avengers Endgame kriegst, brauchst du halt mal wieder, ne? Und da sind sie gerade meilenweit von weg. Mal gucken. Ich bin skeptisch, leider.
Ja, also wie gesagt, bin da jetzt nicht so emotional involviert und würde ich, wenn ich jetzt bei der Release-Skala bleibe, auch eher mit einem Not votieren. Ja, da sehe ich mich leider nicht so.
Ja.
Außer wenn er mal irgendwo so rumkriecht dann später im Streaming-Angebot, dann will ich ihm eine Chance geben. Aber nur, wenn er mich bittet.
Ja, dann das große Finale noch, bitteschön.
Das große Finale und wir kommen zum dritten Mal zu Pedro Pascal und zwar spielt er in einem Film mit, der heißt Freaky Tales Unter anderem an seiner Seite noch Ben Mendelsohn und Jay Ellis. Es gibt kein aktuelles oder gibt aktuell keinen deutschen Kinorelease. Und was sehen wir denn in dem Trailer?
Ja, was ist
Alex?
Es denn?
Ja,
also
was ist es denn?
Anthologie, mehrere Geschichten, die irgendwie ineinander greifen.
Ist super stilisiert, zumindest auf jeden Fall schon mal inszeniert, spielt in den 80er Jahren. Und man schmeißt alles halt so an Attitüde der 80er Jahre rein mit Sounds und Effekten und bla, was man so kennt. Außer vielleicht.
Wo ich halt gespannt bin übrigens, ob das wirklich im Film ist oder ob das nur für den Trailer war.
Ich glaube, es ist ein Stück weit nur für den Trailer. Mhm. Weil das, was man an Material sieht, passt da nicht ganz.
Passt nicht, ne?
Super dolle rein. Und ja, es wird so als Anthology-Film verkauft. Und ich glaube, sie meinen damit eher so eine Tarantino-ische Aufmachung. Das heißt, es werden wahrscheinlich
episodenartig.
So, ich glaube, es werden so verschachtelte oder so ineinandergreifende Geschichten erzählt.
Es schien ja alles miteinander verwoben.
Zusammenzuhängen, genau. Muss ja nicht. Ja. Gibt ja auch Filme, die haben das schon mal anders probiert. Meh. Genau, aber hier gehe ich davon aus. Und es sieht ja so krass nach 80er-Jahres-Style aus. Oben drüber sehr, ja, sehr stilisiert, sehr stylisch. So ein bisschen auch, ich bleibe mal bei der Jude Law Vergleiche, sehr viel Swag irgendwie in allen Charakteren drin. Und zum Schluss sehen wir auch Tarantino-isch, sehr viel Blut, Gewalt.
Yes.
Und trotzdem noch mehr Coolness letzten Endes da drin in dem Ding.
Ja, ich bin trotzdem noch skeptisch. Also ob das zusammenkommt, was ich da gesehen habe.
Das habe ich mir auch gedacht in den ersten Reviews, wenn du schon so mal guckst, die sagen so, geht so. Also Rotten Tomatoes.
Habe ich noch gar nicht gemacht, tatsächlich.
Schwimmt da irgendwo bei, glaube ich, 60% rum oder ein bisschen was mehr. Und auch bei IMDb fängt da irgendwie bei einer 6 an oder irgendwie weniger. Muss man mal gucken, sind die ersten Reviews, die da reingeplumpst kommen. Mal schauen, es sieht auf jeden Fall ein Stück weit vielversprechend aus, aber ob es dann aufgeht, ja, müssen wir sehen. Aber stylisch. Hey.
Ja, definitiv. Mal gucken, vielleicht trudelt er wieder heimlich bei Amazon Prime rein.
Ja, durch die Hintertür und dann können wir ihn irgendwie nächste Woche Mittwoch dann abends doch noch gucken. Weißt du, was auch noch stylisch ist, Alex?
Unser Instagram-Profil. Bam!
Ja, genau, unser geiles Outro. Und damit will ich die Folge langsam mal hier schließen, wenn es dir genehm ist.
Do it.
Dann würde ich sagen, genau, stylisch ist unser Abgang, wie immer. Trefft uns aber gerne online weiter. Wir sind rund um die Uhr für euch da, zum Beispiel auf Instagram. Yes, ich komme hier gerade nicht raus, Alex. Hilfe doch mal, Mensch. Indem du mir zum Beispiel sagst, unter welchen Handle sie uns finden können, die Zuhörenden.
Insert Podcast.
Oh, jetzt kommt bei den Schwitzen, genau. Benutzt bitte auch gerne den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Ja, bei Spotify 5 Sterne geben und einen Kommentar abdrücken geht ja jetzt auch seit einiger Zeit. Bei iTunes einen Kommentar abdrücken und 5 Sterne geben. Ne? Also es geht Hand in Hand.
D'accord.
Das ist einfach, das kann sich jeder merken. Und damit würde ich sagen, hat Spaß gemacht, Alex.
Genau, mir war es ebenfalls ein Fest. Und ja, vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Ich verbleibe mit vielen Dank. Auch an dich, Ronny, und bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz vorsichtig sage ich, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.